SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, guten Morgen. Ich begrüße ganz herzlich Carina Arment. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf.
Sie sind Fachanwältin für Erbrecht. Können Sie gut mit schlechten Nachrichten umgehen? Denn das haben Sie ja wahrscheinlich öfter.
Ich muss es. Also es gehört zu meinem Beratungsalltag dazu, dass da Menschen kommen, die in einer Ausnahmesituation sind. Da können die Emotionen von Trauer bis hin zu Wut oder manchmal sogar Hass reichen. Und ja, die sind natürlich im Gespräch dabei und mit denen muss ich umgehen können. Das ist der Alltag, ja.
Ja, die Bandbreite der Emotionen haben Sie jetzt gerade schon angesprochen. Was lernen Sie da über Menschen? Hat sich da Ihr Menschenbild verändert?
Verändert nicht unbedingt. Ich habe den Eindruck, ich kann Menschen relativ gut einschätzen, relativ gut lesen. Das hat sich so ein bisschen verbessert über die Jahre noch, weil man viel mit Menschen zu tun hat. Aber an sich nehme ich auch jeden so, wie er ist, mit dem Päckchen, das er gerade trägt, ja.
Wie lesen Sie die Menschen? Worauf achten Sie zuerst?
Ich achte ganz stark drauf, wie sie sprechen, wie sie über die verstorbene Person sprechen, wie sie manchmal vielleicht äußern können, wie es ihnen geht oder wie es ihnen nicht geht. Und ich schaue immer, ob der Mensch möchte, dass für diese Emotionen gerade ein Raum da ist, dass er das loswerden darf, dann darf er das natürlich und dann ist es auch wichtig, dass es mal gesagt ist, dass es raus ist. Aber wenn jemand sagt, also ich habe zwar gerade Gefühle, aber ich möchte jetzt die hier nicht äußern, möglichst sachlich bleiben, dann ist das für mich auch in Ordnung.
Wie gut sind die Menschen denn auf das vorbereitet, was dann bei ihnen passiert? Das ist ja in der Regel Testamentseröffnung. Wie sieht das aus?
Vorbereitet eher wenig. Das Thema Tod ist ja bei uns in der Gesellschaft ein schwieriges. Wir haben ja nicht den offensten Umgang damit. Und viele sind dann auch von der ganzen Bürokratie, die auf sie einbricht, erstmal überfordert und brauchen so ein bisschen so einen Wegweiser, also so einen Plan. Was kommt denn jetzt? Was brauche ich jetzt? Und auch so die Erlaubnis, alles hat seinen Raum, alles hat auch jetzt eine Zeit und auch die Trauer hat eine Zeit. Und dass man die Menschen da durchführt, das ist mir ein ganz großes Anliegen, weil oft natürlich kein Wissen dazu da ist, was nach so einem Erbfall passiert. Und viele sind auch das erste Mal beim Anwalt und haben eh schon so eine große Hürde überwunden, überhaupt diesen Termin auszumachen und sich zu trauen, vielleicht auch über schlechte Familienverhältnisse zu sprechen.
Ja, Ihnen ist es ein großes Anliegen, das Wissen dazu zu vermitteln. Jetzt gibt es natürlich auch einige Zahlen. Etwa 2/3 der Deutschen haben nämlich gar kein Testament. Und in diesem Fall greift die gesetzliche Erbfolge. Wie ist die denn geregelt?
Die ist in unserem bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Und da hat sich der Gesetzgeber ganz genau überlegt, wer wem nachfolgt, wenn er von der Erde geht. Da ist ganz klar die Quote festgelegt, das sind die Personen nach Verwandtschaftsgraden festgelegt und da muss man dann sozusagen ermitteln, welche Person zu welcher Quote jetzt dann nach der gesetzlichen Erbfolge eingesetzt ist.
Wann hatten Sie den letzten Fall? Wie ist das da im Detail abgelaufen? Haben Sie ein Beispiel?
Zur gesetzlichen Erbfolge meinen Sie? Ja, da gab es ein Testament, das de facto keines war. Es wurde sich bemüht, eins zu machen, aber das hat leider nicht gegriffen. Und dann ist die gesetzliche Erbfolge eingetreten. Es waren keine Kinder vorhanden und wir sind dann in die entfernteren Ordnungen gegangen. Es ging dann zu den Geschwistern des Erblassers und die teilweise verstorben waren, wieder nach unten, wenn man sich das jetzt so bildlich vorstellt, zu deren Kindern. Und dann war da plötzlich eine wild zusammengewürfelte Erbengemeinschaft, die jetzt erstmal verstehen muss, was da los ist und wie sie sich jetzt weiter verhält und auseinandersetzen muss.
Oft gar nicht so einfach, sowas dann zu regeln. Und weil Sie gerade sagten, ja, das Testament, das gab's, aber es griff da nicht. Wie oft kommt sowas vor? Ist das dann einfach ein Fehler, der drinsteht?
Genau.
Oder was ist das dann?
Das ist häufig kein Fehler, der drinsteht, sondern eher, dass die Form beispielsweise nicht korrekt eingehalten wurde. Also da ist das Gesetz sehr streng. Wenn ich ein handschriftliches Testament eben nicht mit der Hand schreibe, sondern am PC tippe, dann ist das zwar vielleicht mit meinen eigenen Fingern, auch irgendwie mit den eigenen Händen, aber es reicht nicht aus.
Also halten wir schon mal fest, muss handschriftlich sein.
Genau.
Was für Formen von Testamenten gibt es denn noch?
Genau, also wie Sie sagen, das eigenhändige Testament, das ich mit eigener Hand auf einem Stück Papier niederschreiben kann. Ich muss es aber eben dem gesamten Inhalt nach mit meiner Hand schreiben und dann natürlich auch noch unterschreiben. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, sonst ist die Form wieder nicht gewahrt.
Form ist ganz wichtig.
Ja. Genau. Es gibt dann noch die Möglichkeit, zum Notar zu gehen, wenn ich sage, ich möchte es gar nicht selber schreiben, das ist mir vielleicht zu viel oder ich möchte dann nochmal, dass der Notar mich berät, dann kann ich auch das machen. Das notarielle Testament ist das dann. Und der Notar, der darf den PC nutzen. Da genügt es, wenn ich dann einfach am Ende das Ganze unterschreibe. Oder als Alternative gäbe es auch noch den Erbvertrag, aber auch der ist notariell. Also als weitere Form der Verfügung von Todeswegen.
Sozusagen. Lässt sich das so pauschal sagen, welche Form am sinnvollsten ist? Gibt es da eine Empfehlung?
Muss man sich im Einzelfall tatsächlich anschauen, was für die Person gerade passt, wenn das jetzt einfach mal in der Welt sein soll. Aber ich weiß, es wird sich in ein, zwei Jahren wieder was ändern. Dann kann ich das auch gut handschriftlich verfassen, also eigenhändig. Es kommt auf den Fall an. Bei Ehegatten kommt es auch drauf an, in welchem Alter wollen die testieren, wie gut kann man vielleicht die Schrift noch lesen, wie mühsam ist das auch, das Ganze selbst zu verfassen.
Für wen kommt denn generell ein Testament in Frage und für wen nicht? Wenn wir jetzt gehört haben, zwei Drittel der Deutschen haben gar kein Testament.
Das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist es sinnvoll für jeden ein Testament zu haben, weil es bedeutet, dass ich mich mit einem eigenen Ableben befasst habe und mir Gedanken gemacht habe, wer mir nachfolgen soll, wer also meine Rechtsstellung einnehmen soll. Wenn ich das gemacht habe und ich komme zu dem Schluss, dass in meinem Fall die gesetzliche Erbfolge wunderbar passt, dass ich die so nehme, wie sie ist, dann kann ich auch auf ein Testament verzichten. Aber es setzt halt voraus, dass ich die gesetzliche Erbfolge durchdacht habe und verstanden habe. Und vor allem auch, dass ich mir überlegt habe, wenn einer in dieser gesetzlichen Erbfolge wegfallen sollte, wer soll denn dann Ersatzerbe sein? Wer soll denn an die Stelle rücken? Weil das kann ich im Testament alles machen. Im gesetzlichen Erbrecht folgt das dann teilweise anderen Regeln.
Muss da also alles durchdacht werden? Vielleicht können Sie die gesetzliche Erbfolge gerade noch mal nennen.
Jein, weil die so extrem von der Situation abhängt. Habe ich Kinder? Habe ich keine Kinder? Ja. Leben meine Eltern noch? Habe ich einen Ehegatten? In welchem Güterstand bin ich verheiratet? All das hat Auswirkungen auf die Quote, auf die Erbquote.
Grundsätzlich wären es erstmal von den nächsten Verwandten zu den weiteren Verwandten. Kann man das so zusammenfassen? Wäre das in Ordnung?
Ist die grobe Richtung, genau. Und wenn wir jetzt mal den klassischen Fall Vater, Mutter und zwei Kinder nehmen, die Eltern sind wie in Deutschland häufig im Güterstand der Zugewinngemeinschaft verheiratet, dann würde im Fall des Ablebens des Vaters die Ehefrau ein Halberben und die andere Hälfte würden sich die Kinder teilen und jedes Kind hätte dann ein Viertel, ein Viertel. Aber Achtung, es ist nicht so bruchteilsmäßig, wie ich das jetzt sage. Ja. Es sind Quoten und die drei Personen bilden trotzdem eine Erbengemeinschaft. Und die muss auseinandergesetzt werden. Bei Geld ist das jetzt leicht möglich. Und da wird das Konto dann entsprechend aufgeteilt. Bei einer Immobilie ist es dann schon schwieriger.
Kann es dann auch innerhalb der Familie wieder auch Probleme geben.
Ganz also, genau.
Nehmen wir uns gerade mal die Frage aus Jettingen von Wolle vor. Der möchte wissen, steht den Kindern aus erster Ehe auch ein Erbe zu, auch wenn seit 30 Jahren kein Kontakt besteht? Wie ist das?
Also nach der gesetzlichen Erbfolge erben Kinder, auch neben Ehegatten. Das Erbrecht differenziert da nicht, wie gut die Beziehung ist, sondern das schaut nur, ist es ein Kind? Und wenn ja, dann reicht es schon. Es muss kein nettes Kind sein, kein gutes Kind und man muss keinen guten Kontakt gehabt haben. Und selbst wenn man jetzt sagt, naja, eigentlich fehlt jede Beziehung zu diesem Kind, ich möchte gar nicht, dass es etwas erhält, dann ist dieses gar nicht halt nicht nichts, sondern dem Pflichtteil erhält auch ein Kind, zu dem kein Kontakt besteht. Also das Minimum, das ein Abkömmling eben bekommen muss, also der sogenannte Pflichtteil, Da komme ich nicht drum rum.
Lässt er sich in Prozent angeben? Wie ist das?
Da kommt es wieder zuerst auf die gesetzliche Erbfolge an. Ich muss mir also anschauen, wie wäre die? Und dann gucke ich mir die Quote dieses Berechtigten an und halbiere die. Und diese halbierte Quote ist sozusagen dann sein Anspruch, aber es ist ein reiner Geldanspruch. Ja. Also der Nachlass, den muss ich mir dann angucken, wie ist der zum Zeitpunkt des Todes, welche Höhe hat der? Dann errechne ich das Ganze und der Erbe muss dann eben einen Geldbetrag auszahlen. Also da ist häufig nämlich die Angst, ob dann der Pflichtteilsberechtigte ein Stück, untechnisch gesprochen, also einen Teil, einen Bruchteil vom Haus beispielsweise erhält. Das tut er nicht, sondern es ist eben ein Geldanspruch.
Ja. Und wenn wir jetzt bei so einem Fall bleiben, angenommen jemand möchte eben das ausschließen, dass aus erster Ehe ein Kind etwas erhält, das wäre über ein Testament möglich, aber der Pflichtteil eben nicht.
Genau, aber er muss auf jeden Fall was tun, weil sonst lande ich ja wieder in der gesetzlichen Erbfolge und dann bekommt das Kind ja das, was ihm nach dem gesetzlichen Erbrecht zusteht. Und zum Pflichtteil gelange ich eben nur dann, wenn ich was tue, wenn ich ein Testament verfasse.
Ja. Wie sind die Menschen, ich meine, die zu Ihnen kommen, die haben sich ja schon mal damit befasst. Aber gibt es da, könnte ich mir vorstellen, häufig Überraschungen, weil so viel Unwissen bei dem Thema Erben und Vererben herrscht?
Ja. Tatsächlich sitzen wir dann manchmal zusammen, der Mandant kommt mit einer Idee von seiner Quote und dann sage ich aber, nee, hier haben wir doch noch eine Ausschlagung, jetzt erhöht sich aber doch dann das und das. Also da kommen dann manchmal Überraschungen raus, die ja dem Menschen vor mir gar nicht so bewusst waren.
Was empfehlen Sie denn dann grundsätzlich zu Lebzeiten? Was sollte man alles machen? Wahrscheinlich einen Ordner erstmal mit ganz vielen Dingen. Was gehört da unbedingt rein?
Ja, also auf jeden Fall gehört da eine Vorsorgevollmacht rein. Ich muss mir überlegen, wer soll für mich agieren können, wenn ich das mal nicht kann. Das kann ja jedem passieren. Ab 18 habe ich keine Eltern, die für mich zuständig sind als gesetzliche Vertreter, sondern ich muss da jemanden bestimmen. Im Idealfall, andernfalls, unser Gesetz hat auch davor gesorgt, wird halt im Zweifel ein Betreuer bestellt, der dann meine Angelegenheiten übernimmt.
Vorsorgevollmacht bekomme ich wo?
Entweder am Küchentisch, dass man die selbst verfasst. Es gibt wahnsinnig viele Vordrucke und Muster. Wenn ich spezielle Rechtsgeschäfte mit so einer Vorsorgevollmacht vornehmen können möchte oder der Bevollmächtigte das können soll, dann muss ich überlegen, ob ich eine spezielle Form brauche. Da sind wir wieder beim Thema, ob ich dann eine notarielle Beurkundung oder Beglaubigung brauche oder möchte. Auch da kann man sich gern beraten lassen. Auch bei den Vordrucken, ich sage immer, wichtig ist überhaupt erstmal vorzusorgen. Und dann muss man sich überlegen, verstehe ich, was ich da unterschreibe? Und wenn ich es nicht verstehe, und das kann ich gut nachvollziehen, weil das ist komplex, dann darf man sich auch einfach beraten lassen. Das ist unser Job und da muss man sich nicht schämen, da muss man keine Angst haben. Das ist unser Beruf als Anwälte.
Die Vorsorgevollmacht hatten Sie gerade angesprochen. Mhm. Vielleicht können wir da nochmal anschließen. Was wird denn mit einer Vorsorgevollmacht alles geregelt?
Also mit der Vorsorgevollmacht geht es um den Fall, dass ich so meine Angelegenheiten, so sagt es das Gesetz, nicht mehr selbstständig regeln kann. Und zu unseren Angelegenheiten gehört eigentlich alles, was wir Tag für Tag so machen. Wir schließen Verträge, wir bezahlen Rechnungen, wir müssen unser Konto managen. Das ist da alles von umfasst. Und wenn ich das nicht mehr kann, weil ich beispielsweise im Krankenhaus gebunden bin und keinen Zugang habe, dann brauche ich jemanden, der meine Rechnungen, die zu Hause ja weiter im Briefkasten landen, für mich öffnet, der meine Post aufmachen darf, der das überweisen darf, damit mein Leben sozusagen weiterläuft.
Also der natürlich mich auch ganz wichtig, dann vorher die Passwörter, wenn es Online-Zugänge sind und so weiter. Das ist durch das Digitale so natürlich auch nochmal schwieriger vielleicht geworden als früher.
Ja, genau. Einerseits muss ich die natürlich beschützen und muss darauf aufpassen, aber für den Fall des Falles wäre es schon auch wichtig, dass dann jemand Zugang hat oder haben kann und dann eben mein Leben sozusagen weiterführen kann, das weiterlaufen kann, ohne dass ich dann, wenn ich aus der Klinik komme, in die Bredouille komme, weil ich nur Mahnungen zum Beispiel vorfinde. Also die Vorsorgevollmacht ist ein machtvolles Instrument, mit dem ich einen Vertreter bestimme.
Würde bedeuten, mit so einer Vorsorgevollmacht könnte dann eben auch der Vertreter beispielsweise zur Bank gehen?
Genau, wenn genau die Banken wollen manchmal noch gesonderte eigene Vollmachten, aber grundsätzlich kann er das mit einer Generalvollmacht zum Beispiel, die alles umfasst, dann darf er eben tätig werden, sobald ich als Auftraggeber typischerweise ihm sage, jetzt ist der Zeitpunkt.
Also das ist zum einen die Vorsorgevollmacht. Mhm. Was wäre an Vorsorge noch wichtig?
Mhm. Ganz wichtig ist noch die Patientenverfügung. Also dass ich regle, was sein soll, wenn ich in medizinische Maßnahmen nicht mehr selbst einwilligen kann, weil ich im Koma liege beispielsweise. Da kann man mich nicht befragen, ich kann nicht sagen, die OP möchte ich oder möchte ich nicht, sondern ich habe im Idealfall diesen Willen dann schon mal auf Papier gebracht und habe festgelegt, was ich für diesen Fall möchte. Das sind Dinge enthalten wie: Möchte ich Dialyse? Möchte ich künstlich beatmet werden? Möchte ich künstliche Flüssigkeitszufuhr? Und üblicherweise gibt es so drei große Richtungen. Ich lehne das ganz ab und sage, will ich gar nicht. Ich sage, jawohl, bitte alles, was geht. Oder ich mache so einen Mittelweg und sage, ja, zur Schmerzlinderung wäre das für mich in Ordnung, um zum Beispiel das Gefühl des Verdurstens jetzt zu vermeiden, wäre das okay. Aber ja, welchen Weg jeder dann da gehen möchte, kann er dann durch die Patientenverfügung eben festlegen.
Und diese Patientenverfügung sind ähnlich wie die Vorsorgevollmachten ja auch. Da gibt es Formblätter fertig, genau, im Internet. Da kann man sich dann da vielleicht auch erstmal mit beschäftigen. Denn diese Fragen sind ja gar nicht so von heute auf morgen vielleicht unbedingt zu klären. Oder wie erleben Sie das?
Ja, ich erlebe das genau so, dass das Zeit braucht. Oft kommen die Menschen zu mir und denken, jetzt haben wir uns mal aufgerafft, jetzt muss es aber schnell gehen. Das soll hier zack, zack über die Bühne. Es ist unangenehm und fühlt sich neu an und komisch. Und dann nehme ich sie so ein bisschen an die Hand und wir merken, da muss man sich schon mal hinsetzen, da muss man sich Gedanken machen, mal mit dem Partner reden. Wie siehst du das? Wie tickst du da eigentlich? Mit sich selbst auch ins Gespräch gehen und überlegen, wie stelle ich mir denn so meinen letzten Weg einfach auch vor, jetzt im Rahmen der Patientenverfügung, oder wem vertraue ich so sehr, dass ich ihm eine Vorsorgevollmacht in die Hände gebe. Ja. Das dauert.
Sie haben ja wirklich tiefste Einblicke da in das Innerste von Familien. Jetzt könnte ich mir vorstellen, bei jedem gibt es ja irgendetwas, was vielleicht ein wenig unangenehm ist. Sprechen das die Menschen an? Wie gehen Sie damit um?
Das kommt meistens nicht sofort zur Sprache, aber irgendwann kommt es auf den Tisch, weil es für viele Personen auch belastend ist. Also Familiengeschichten sind in den seltensten Fällen wunderbar rund und alles war immer toll. Das ist nicht so. Also ich habe ganz viele, da ist einfach was vorgefallen und das ist ja auch völlig in Ordnung so. Pflichtteile, ja, warum entstehen denn Pflichtteile? Ja, weil jemand enterbt wurde, ja, und manchmal kann es die Person nachvollziehen, manchmal fällt sie auch aus allen Wolken, aber es hat niemand die perfekte Familiengeschichte und das muss auch gar nicht sein. Und ich bewerte das auch gar nicht, sondern ich schaue mir an, was es juristisch bedeutet und dann kriegt man da eine Lösung hin.
Aus Schorndorf fragt Martin, ist es wirklich so, dass selbst der Pflichtteil bzw. der Ergänzungsanspruch so durch Schenkung an andere so abgeschmolzen werden kann, dass der an sich Pflichtteilsberechtigte tatsächlich letztlich 0 Euro bekommt? Wie sieht es aus?
Ich hole noch mal so ein bisschen aus. Also wir haben ja schon besprochen, dass bestimmte Personen, auch wenn ich sie enterbe, trotzdem diese Mindestteilhabe am Nachlass haben, eben den Pflichtteil. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, als findiger zukünftiger Erblasser, dass man einfach alles wegschenkt und dadurch keinen Nachlass mehr hat und der Pflichtteilsberechtigte dann leer ausgeht. Das hat unser Gesetz schon gesehen und den Pflichtteilsergänzungsanspruch deshalb bedacht oder verfasst. Das heißt, wenn ich etwas aus meinem Nachlass verschenke, dann kann das Pflichtteilsergänzungsansprüche auslösen, aber es gibt einen Zeitraum, in dem die Schenkungen relevant sind. Und es sind üblicherweise die 10 Jahre vor dem Pflichtteil, vor dem Erbfall, Entschuldigung. Und für jedes Jahr, das vor dem Erbfall liegt, wird eben diese Schenkung 10% weniger berücksichtigt. Man nennt das dann abgeschmolzen. Und ja, zum Teil ist es richtig. Also ich kann, wenn ich frühzeitig schenke, kann ich den Nachlass reduzieren und dadurch natürlich den Pflichtteil. Man muss aber aufpassen, denn es gibt auch Grenzen. Wenn ich zum Beispiel an den Ehegatten etwas schenke, dann läuft diese Frist gar nicht, diese 10-Jahres-Frist. Oder auch, wenn ich eine Immobilie verschenke und mir den Nießbrauch vorbehalte, dann läuft die Frist auch nicht an.
Also Nießbrauch muss man vielleicht kurz erklären. Bedeutet?
Genau, das bedeutet, dass ich noch die Möglichkeit habe, die Immobilie, die ich verschenkt habe, selbst zu bewohnen. Oder aber auch, wenn ich ausziehe, dass ich sie vermieten kann und dann die Mieteinnahmen für mich behalten darf.
Jetzt kommen unglaublich viele Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Sie haben gerade mal drauf geschaut. Die sind teilweise sehr speziell. Ja. Was sagen Sie?
Ja, das ist toll, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt. Und es ist super, dass da überhaupt Fragen aufkommen und man sich Gedanken macht. Gleichzeitig ist der richtige Ansprechpartner dafür, dann ja, sind die Rechtsberater oder die Steuerberater, dass man sich an die wendet, dass man schaut, habe ich einen Fachanwalt für Erbrecht, eine Fachanwältin für Erbrecht in der Nähe, der ich diese Fragen stellen kann, habe ich einen Steuerberater, wo ich das mal anbringen kann, und dann startet es üblicherweise beim Anwalt mit einer Erstberatung, in der man sich zusammensetzt, in der man sich kennenlernt, der Anwalt muss ein bisschen den Sachverhalt aufnimmt und überhaupt versteht, worum es geht, und dann entscheidet man sich, wird es ein Mandat oder nicht? Also auch da ist der Einstieg erstmal ganz seicht, ja.
Denn es ist nicht, dass Sie nicht antworten wollen, sondern Nein. Die Fälle sind einfach so speziell. Also ja. Es war ganz interessant, Sie dabei zu beobachten, wie Sie dann abwägen auch. Ja, da kann das noch vorkommen, da kann das noch vorkommen. Also auch das Erbrecht scheint unglaublich kompliziert.
Ja. Ist es. Kleine Nuancen ändern teilweise so viel. Und wenn mir die nicht bekannt sind, was ja gar nicht geht in einer Sachverhaltsschilderung, das muss man auch teilweise erfragen und nachfragen, dann habe ich plötzlich ein ganz anderes Endprodukt, das ich sozusagen dem Fragesteller dann ergeben würde.
Wie kam es dazu, dass Sie sich für dieses hochkomplizierte Erbrecht entschieden haben und so dafür leidenschaftlich brennen?
Weil es mit Menschen zu tun hat. Also für mich ist es ein riesengroßes Privileg, dass Menschen mir so vertrauen, dass ich ihre Familiensituation kennenlernen darf, dass ich sie unterstützen darf dabei, ja, den letzten Willen, den man so hat, zu verfassen. Und das hat mich angesprochen und einfach auch begeistert. Also da sind auch teilweise schon Freundschaften entstanden aus den Mandaten, einfach weil man sagt, das harmoniert so toll, da geht man gern auch im Nachgang noch Kaffee trinken. Und das ist für mich ein Riesenprivileg und einfach ein wichtiges und schönes Thema, wenn sich jemand Gedanken macht, wie er vorsorgen möchte in seinem Leben.
Das sagen Sie jetzt aus Ihrer Perspektive, schönes Thema. Mhm. Allgemein ist es ja eher ein Tabuthema und dass man sagt, ich will da gar nicht. Jemand hat es mal formuliert, das ist wie Sterben auf Probe. Und die wenigsten beschäftigen sich gerne mit dem eigenen Tod.
Das stimmt. Gleichzeitig ist es für mich immer vielleicht ein anderer Blick, den ich habe. Ich denke mir, was passiert denn, wenn ich es nicht tue? Ich hinterlasse jemanden, der trauert, der hat den Kopf voll. Und dann muss er noch das Ganze managen, dann muss er sich noch überlegen, wo sind Passwörter, wo sind Konten, wo ist das alles? In einer Phase, in der es ihm ja schon wahrscheinlich nicht sehr gut geht. Und da kann ich ja jemandem eine riesengroße Last abnehmen und auch Verantwortung für mich selbst übernehmen und einfach meinen Nächsten was Gutes tun.
Wie sieht das denn eigentlich aus? Einen Erbschein, wer muss den beantragen?
Also den Erbschein, den braucht grundsätzlich der sich als Erbe ausweisen muss. Das ist sozusagen sein Ausweis. Wenn ein handschriftliches Testament vorliegt, ein wirksames, und da ist eine Person eingesetzt als Alleinerbe oder auch mehrere als Erbengemeinschaft, dann können die eben diesen Erbschein beantragen. Den Antrag kann man beim Nachlassgericht stellen oder über einen Notar. Und dann wird das Erbscheinsverfahren durchgeführt, je nachdem, ob das eben aufgrund gesetzlicher Erbfolge ist oder aufgrund eines Testaments, habe ich dann auch unterschiedliche Vorlagepflichten. Also bei einem Testament hat ja die Person, der Erblasser, der Verstorbene, bestimmt, wen er einsetzt als seinen Erben. Bei der gesetzlichen Erbfolge muss ich, weil es ja auf der Verwandtschaft beruht, muss ich die Abstammung nachweisen und muss dann auch noch Geburts- und Sterbeurkunden und sowas beibringen und dem Gericht vorlegen, damit am Ende dieses Dokument ergeht, mit dem ich dann sagen kann, so, ich folge jemandem in seiner Rechtsstellung nach.
So ein Erbschein zu beantragen, der wäre also Pflicht?
Ist nicht immer Pflicht, manchmal braucht man ihn nicht, zum Beispiel wenn es ein notarielles Testament samt Eröffnungsniederschrift gibt, dann ist das genauso wertig. Manchmal, wenn jetzt das Testament ganz, ganz klar ist, kann es auch sein, dass man auf den Erbschein verzichten kann. Oder wenn Vorsorgevollmachten da sind und ich den Nachlass mit der Vorsorgevollmacht abwickeln kann, dann kann es auch unter Umständen sein, dass ich gar keinen Erbschein brauche.
Okay, und so ein Erbschein, würde der etwas kosten, wenn man ihn braucht?
Ja, genau. Das richtet sich nach der Höhe des Nachlasses. Das ist entscheidend. Und dann gibt es eben ein Gesetz, in dem ganz klar eine Tabelle festlegt, bei welchem Nachlasswert der Erbschein wie viel kostet.
Angenommen, nehmen wir einfach mal so ein Beispiel. Es geht um bestimmte Gegenstände, das Klischee. Also die Lieblingstochter, der war die Perlenkette versprochen worden. Kriegt sie die dann auch?
Ja, das kommt darauf an, wie die versprochen war. Wenn das immer nur so geredet war, daher gesagt, alle wissen es zwar irgendwie, aber es ist nichts verschriftlicht, dann ist es schwierig, dann hängt es davon ab, wie eine mögliche Erbengemeinschaft, vielleicht aus beiden Töchtern, die Geliebte und die nicht so sehr Geliebte, sich dann auseinandersetzt. Es kann aber auch sein, dass es dem Erblasser ganz wichtig war, dass genau diese Perlenkette an dieses eine Kind geht. Und dann muss er halt im Testament zum Beispiel bei einer Erbengemeinschaft, ein Vorausvermächtnis anordnen, das dann sagt, geliebte Tochter, du bekommst deinen Erbteil, aber zusätzlich bekommst du genau diese Perlenkette.
Also das ist ganz wichtig, sowas dann wirklich auch schriftlich zu verfassen.
Im Testament.
Genau. Haben Sie einen Praxistipp für Miterben?
Menschlich bleiben. Einfach mal einen Schritt zurücktreten und sich überlegen, ob dieses Klein-Klein, das häufig in Erbengemeinschaften auftritt, weil man oft sein Leben miteinander verbracht hat, ja, weil man Geschwister ist, dieses Klein-Klein mal zurückstellen und sich mal fragen, worum geht's denn wirklich? Wie finden wir denn eine sinnvolle Lösung? Wie können wir uns auseinandersetzen und vielleicht auch wieder zusammenkommen?
Vielleicht geht's ja manchmal gar nicht so um das Materielle, sondern um andere Werte, also Anerkennung, Respekt, Gerechtigkeit. Ja. Wie sieht das damit aus? Was stellen Sie da fest?
Ganz oft liegt das ja dahinter. Man muss sich überlegen, warum streitet jemand ums Prinzip? Es geht ihm ja nicht um irgendeinen Kaffeelöffel, an dem er angeblich so hängt, sondern es geht um das, was Sie gerade sagen, um Verletzungen, die manchmal Jahrzehnte zurückliegen. Und da ist es wichtig, sich einfach zu besinnen und sich mal zu fragen, worum geht's mir wirklich und wie können wir einfach eine Lösung finden? Weil so Erbengemeinschaften sind schon verwoben. Die gehen nicht einfach auseinander. Da müssen beide Seiten oder 5, 6, 7 Seiten, wie viel es auch sind, mitarbeiten.
Ja, was erleben Sie denn da? Wie lange kann es denn überhaupt dauern, bis so ein Erbe dann auch aufgeteilt ist?
Sehr lang, unendlich.
Ich
habe Erbengemeinschaften. Da sind aufgrund gesetzlicher Erbfolge, aufgrund der weiten Verwandtschaft, dann zum Teil wieder Erbengemeinschaften nachgerückt. Und wenn da dann einer verstirbt, dann rücken ja wieder dessen Erben nach. Also da sind dann teilweise 70, 80 Personen verhaftet in dieser Erbengemeinschaft. Und da ist es dann einfach irgendwann wirklich schwer, das auseinanderzusetzen, weil sich so viel ständig verändert.
Ja, was kann denn in solchen Fällen dann helfen, wenn sich das einfach so lange hinzieht, sich die Erbengemeinschaft nicht einig wird?
Es hilft, aufeinander zuzugehen. Gerichtlich kommt man im Rahmen einer Erbengemeinschaft nicht sonderlich gut weiter. Da sind die Hürden, so eine Erbengemeinschaft eben durch ein Urteil auseinanderzusetzen, relativ hoch. Das ist schon sehr schwierig. Deswegen war es mir zum Beispiel auch wichtig, im Buch anzusprechen, dass es alternative Verfahren gibt, dass es auch alternative Konfliktlösungsmöglichkeiten gibt, wenn man es so nicht schafft, an den Tisch zu kommen, dass man sich vielleicht mal mit der Mediation beschäftigt und sich da so ein bisschen Gedanken macht, ob das im Einzelfall passen könnte.
Wie sieht die Mediation aus? Also wenn der Streitfall da ist oder schon im Vorfeld, was macht Sinn?
Es wäre zu überlegen, das Ganze tatsächlich schon im Vorfeld zu nutzen. Einfach die Vorteile, dass sich die Personen freiwillig diesem Verfahren mal hingeben, mal gucken, passt es zu uns, mal über die Interessen sprechen. Ganz elementar an der Mediation ist, dass man von der Position, die man eingenommen hat, wegkommt hin zu den dahinterliegenden Interessen. Da gibt es so das klassische Beispiel der zwei Schwestern, die sich lange um die Orange streiten. Jeder will sie haben, am Ende wird halt hälftig geteilt. Und es stellt sich dann heraus, die eine Schwester wollte einen Kuchen backen und hätte die Schale gebraucht für den Kuchen, fürs Aroma. Und die andere wollte einfach nur den Saft. Ja. Also man hätte sprechen können und man hätte viel mehr erreichen können, wenn man genau die Lösung umgesetzt hat. Aber oft in Konflikten, wenn die Positionen zu verhärtet sind, dann besteht gar keine Bereitschaft mehr für kreative Lösungen. Und da kann die Mediation helfen, wieder hinzuführen, mal ganz frei zu überlegen, was wäre denn alles denkbar. Rausstreichen und sich entscheiden kann man dann immer noch. Aber in diesem Verfahren wird auch ganz offen erstmal gesammelt, was überhaupt alles an Lösungen denkbar ist. Und manchmal kommen da Sachen auf den Tisch, die dann, mit denen keiner gerechnet hat und die dann ganz gut passen, obwohl sie vielleicht ein bisschen untypisch sind.
Ja, dass alles seinen richtigen Weg geht, Sie haben das eben schon mal kurz erwähnt, gibt es ja auch die Möglichkeit, zu Lebzeiten Schenkungen zu machen. Mhm. Wie ist so etwas geregelt mit Freibeträgen beispielsweise?
Also die Freibeträge, wie Sie richtig sagen, die gelten sowohl zu Lebzeiten, wenn ich schenke, und die gelten dann aber auch im Todesfall. Da gibt es ganz klare Grenzen. Auch da geht es wieder, ja, grob gesagt nach der Nähe. Also als Ehegatte habe ich dann eben 500.000 Euro Freibetrag und als Kind 400.000. Wichtig ist nur, diese Freibeträge, die leben alle 10 Jahre wieder auf. Das heißt, dann kann ich den neu nutzen. Wenn allerdings innerhalb von 10 Jahren eine Schenkung beispielsweise und der Erbfall zusammentreffen, dann wird das addiert. Und dann habe ich da nichts mit Abschmelzung oder sowas, sondern dann fällt es eben zusammen und dann habe ich halt einmal diesen Freibetrag.
Wie ist das Risiko innerhalb Familien, wenn sich da Verhältnisse vielleicht ändern? Können Schenkungen rückgängig gemacht werden?
Unter bestimmten Umständen ja, man sollte immer überlegen, dass man sich aber auch als Schenker genügend absichert, dass man sich Gedanken macht, ob man das wirklich schenken möchte ohne jede Gegenleistung oder ob man vielleicht eine teilweise Schenkung macht, das nennt sich gemischte Schenkung, die hat dann ein Schenkungselement, aber ein Teil ist vielleicht auch mit einer Gegenleistung verbunden. Wir hatten ja den Nießbrauch vorhin angesprochen. Wenn ich mir den vorbehalte, dann habe ich natürlich noch, habe ich das jetzt nicht vollkommen sozusagen aus der Hand gegeben.
Bedeutet lebenslanges Wohnrecht.
Ja, genau. Ich darf lebenslang drin bleiben in der Immobilie, aber ich dürfte auch die Mieteinnahmen für mich vereinnahmen. Das wäre dann eine Möglichkeit. Oder ich überlege, ob ich vielleicht eine Wart- und Pflegeverpflichtung mit aufnehme, je nachdem, ob das in der heutigen Zeit noch für die Familienkonstellation passend ist.
Die würde bedeuten, dass man mit reinschreibt, dass man dann gepflegt würde in dem
Genau, Fall. Von demjenigen, der beschenkt wird und in welchem Umfang. Also die sollte dann möglichst gut formuliert sein natürlich. Und es sollte auch was sein, was der Beschenkte leisten kann und leisten will.
Ein Thema, um das es immer wieder geht, das ist die Erbschaftssteuer bei der geplanten Reform. Da tut sich gerade noch nicht viel, Carina Arment. Was sagen Sie denn beim Bundesverfassungsgericht? Da laufen ja Verfahren zur Erbschaftssteuer. Um was geht's da?
Also es laufen tatsächlich diverse Verfahren. Ein großes betrifft die Frage, ob die Verschonungsregelungen, die Verschonungstatbestände, auf die sich meistens eben große Firmen, Betriebe mit Betriebsvermögen berufen können, ob die verfassungskonform sind. Weil es natürlich so ist, dass ich als Betrieb, wenn ich diese Verschonungstatbestände nutzen kann, dann kann ich große Vermögensmassen relativ steuersparsam, vielleicht auch steuerfrei übertragen. Und das ist natürlich dem Bürger jetzt nicht so ohne weiteres vorbehalten. Der hat diese Möglichkeit nicht, weil er eben kein Betriebsvermögen hat und kann sich dann auf die Tatbestände nicht berufen.
Verschonungstatbestände, muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber würde bedeuten, dann, wenn ein Unternehmen beispielsweise vererbt wird und das wird weitergeführt und dann gäbe es eben Möglichkeiten an der Steuer vorbei.
So. Genau, der Gedanke dahinter ist natürlich, dass einfach auch die Arbeitsplätze erhalten bleiben sollen und dass man dann eben bei der Steuer ein bisschen zurücktritt als Staat. ja, ob das hält oder ob dann die Politik da Änderungen vornehmen muss und wie sie das dann umsetzt, wird man dann sehen, wenn vielleicht Ende des Jahres oder auch später dann das Urteil ergeht.
Ja. Was lässt sich grundsätzlich zur Erbschaftssteuer sagen? Haben Sie da vielleicht mal so ein klassisches Beispiel?
Wenn wir uns mal ein Kind vorstellen, das der Einfachheit halber jetzt Barvermögen vom Vater erbt in Höhe von 600.000 Euro, dann muss man eben immer zunächst mal schauen, was ist da, also diese 600.000, dann muss der Freibetrag berücksichtigt werden, das wären jetzt in dem Fall 400.000 Euro und dann gibt es aber noch zusätzlich so ein paar Positionen, die das Ganze nochmal minimieren, also die Bestattungskosten können pauschal oder falls in Höhe überschreiten, dann auch noch geltend gemacht werden. Teilweise gibt es auch noch für Kleidung oder ein bisschen Hausrat die Möglichkeit, dass das noch reduziert von diesem Betrag eben abgezogen wird. Und das, was dann unterm Strich diesen Freibetrag übersteigt, das ist dann zu versteuern. Und der jeweilige Steuersatz, das ist ein eigens festgelegter, also das hat nichts mit irgendwelchen Einkommensteuern oder sonstigem zu tun, sondern das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz legt den fest und sagt, wenn eine gewisse Hürde überschritten ist, dann wird die Steuerklasse angeguckt und dementsprechend die Steuer dann berechnet.
Also relativ kompliziert, den überhaupt rauszukriegen.
Es gibt Tabellen, da kann man sich dann so ein bisschen entlang hangeln und kann das mal so grob abschätzen, wo man dann da rauskommt. Also das ist machbar. Man muss eben sein Verhältnis zum Erblasser kennen, muss dann schauen, in welche Steuerklasse man fällt und schaut sich dann den Nachlasswert nach Abzug des Freibetrags noch an und eben dann den Steuersatz.
Also vielen Dank erstmal für die Information. Was unterm Strich festzuhalten ist, also es ist kompliziert und es, je früher man sich damit wahrscheinlich auseinandersetzt, desto besser. Was ist da Ihr Credo?
Ja, genau. Einfach mal starten. Nur weil man sich mit dem Thema auseinandersetzt, heißt das nicht, dass man morgen tot vom Stuhl fällt. Ich habe mein erstes Testament vor zig Jahren gemacht, sitze heute hier. Also es geht. Man kann sich da ranwagen, ohne dass sofort irgendwas passiert. Wenn man aber hingegen zu lang zögert, dann kann es halt manchmal sein, dass man nicht mehr die Chance hat, es so zu machen, wie man es eigentlich möchte.
Carina Arment, herzlichen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.